Über Philipper 1 kann man schreiben, so hörten wir gestern, Aufschau, Vorschau, Umschau. Erst schaut er auf zu seinem Gott und Vater und beginnt, wie üblicherweise, seine Briefe mit Gebet. Und das Gebet wiederum beginnt er mit dem Dank. Dann haben wir die hoffende Vorausschau auf den Tag Christi Jesu. Dahin ist sein Blick gerichtet, immer wieder eilt sein Blick dorthin. Immer wieder sollte auch unser Hoffnungsblick auf diesen Tag gerichtet sein. Tag Christi Jesu ist noch wichtiger als die Frage nach einem dritten Weltkrieg. Dass wir auf diesen festen, unerschütterlichen, herrlichen, grandiosen Punkt schauen, Tag Christi Jesu. Und wir haben gestern einige Stellen über diesen wunderbaren Tag betrachtet. Nun ab Vers 12 kommt Paulus auch auf seine Umstände zu sprechen. Aber wenn wir genau lesen, was er da schreibt ab Vers 12, dann merken wir, da haben wir einen Menschen vor uns, dem wirklich das Ergehen des Evangeliums mehr am Herzen zu liegen scheint als sein privates Ergehen. Da hat Gott wirklich schon einen Menschen ein gutes Stück weiterführen können in der Loslösung vom eigenen Ich. Wie er ja auch im Galaterbrief 2,20 einmal bezeugt, nicht mehr lebe ich im Sinne meines alten Ego, sondern Christus lebt in mir. Und das merkt man daran, dass es ihm gar nicht mehr so arg wichtig ist, wie geht es mir, dem Menschen Paulus. Wie steht's mit der Verpflegung hier in der römischen Gefangenschaft? Ist sie gut, ist sie schlecht, habe ich Hunger? Wie ist das mit diesem lästigen Kriegsknecht, an den ich gefesselt bin mit einer Kette? Muss der alles mithören und mitsehen? Kann ich nicht einmal allein beten? Oder wie ist das hier? Und sind vielleicht auch die Ratten umhergehuscht im dumpfen, etwas feuchten Verlies? Ich weiß es nicht. Sicher war Paulus schlechter untergebracht als die Terroristen in Stuttgart-Stammheim, etwa 10 Kilometer südlich von meinem Wohnort, ist das Terroristengefängnis. Und wenn man da ja nicht so ganz gut untergebracht ist mit Fernseher und Bibliothek und es dann doch an etwas mangelt, dann beschweren sich ja die Herren über Isolationsfolter. Nun, ich lese nichts in Philipper 1, Beschwerde über Isolationsfolter, unmöglich unter der Menschenwürde, sondern er nimmt das aus der Hand seines Gottes. Und es ist so, wie ein Pastor einmal sagte, man fragt Paulus, Paulus, wie geht es dir? Und er antwortet, danke, dem Evangelium geht's gut. Also das ist sein vorrangiges Interesse, der Christus, die lebendige Hoffnung. Und Todesangst scheint dieser Mann gar nicht mehr zu kennen. Nicht zu verwechseln mit Menschen, es gibt ja so alte Seeleute, nicht, auf ihren Schiffen, oder Frontkämpfer, die sagen, oh, ich habe dem Tod so oft ins Angesicht geschaut, vor Verdun und so weiter, ich habe keine Angst vor dem Tode. Das ist damit nicht auf eine Stufe zu rücken. Aber erinnern wir uns bitte, bevor dieser Mann zum ersten Mal nach Philippi kam, Apostelgeschichte 16, lesen wir dann da zum Beispiel 2 Kapitel vorher in Apostelgeschichte 14, dass dieser Paulus gesteinigt wurde und man schleifte ihn als tot zur Stadt hinaus. Das hat er erlebt. Und was geschah dann? Er war irgendwie an der Schwelle des klinischen, biologischen Todes. Ich weiß nicht, wie weit er an dieser Schwelle oder schon drüber war. Ein Enzephalogramm hat man dort nicht gemacht. Hätte aber Gott nicht eingegriffen in einer besonderen Weise, dann wäre es ausgewesen mit Paulus und ausgewesen mit der weiteren Evangeliumsverkündigung durch Paulus. Und es wäre wohl nie zu einer Philippa-Gemeinde gekommen. Und die Brüder umringen ihn und bilden einen Gebetskreis um diesen da Niederliegenden, gesteinigt. Sicher hat man die Steine nicht zarter geworfen als bei Stephanus, sondern mit der ganzen Wut über diesen Abtrünnigen, einst ein Verfolger, nun folgt er selber diesem Christus, diesem Jesus. Und es wäre aus gewesen. Aber man liest da so leicht drüber hinweg in Apostelgeschichte 14, weil es einfach heißt, als die Brüder beteten, nun, da steht er auf und geht in die Stadt. Machen Sie das mal nach einer Steinigung. Da geht er auf, tritt er wieder auf seine Füße und dann setzt er die Evangeliumsreise fort. Das ist doch ein Wunder Gottes. Es ist also keine Theorie, wenn er dann in Epheser 1 schreibt von der Kraft seiner Auferstehung. Das hat er bis in seine sterbliche Leiblichkeit hinein gemerkt und verspürt. Epheser 1, Vers 19. Keine blasse Theorie am Schreibtisch erfunden. Wir sollen erkennen, welches sei die überschwängliche Größe seiner dynamischen Kraft hinein in uns, die Glaubenden, nach der Energie, der Herrschermacht seiner Stärke, in welcher er gewirkt hat in dem Christus. Das sagen ja immer wieder die Leute, lasst mich das auch mal sagen, obwohl das eigentlich nicht direkt zum Text gehört. Ja, wenn ich das erlebt hätte, was dieser Paulus erlebt hat, dann würde ich auch in ganz anderer Weise dem Herrn Jesus nachfolgen. Dann wäre ich auch in ganz anderer Weise ein Zeugnis. Wenn da, gerade jetzt im Sommer, mittags, ich ein Licht sehe, heller als 1000 Sonnen, ein Licht, das das Licht der Sonne überstrahlt und der Herr redet mich persönlich an vom Himmel her, dann wäre ich auch ein ganz anderes Zeugnis. Oder eine solche Steinigung und dann wieder auf die Füße treten und weiter. Wenn ich solche Dinge erlebt hätte, was sollen wir denn dazu sagen? Da werde ich immer erinnert an ein Wort aus Galater 1, wo er einmal sagt, als es aber dem Vater gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Und ich sage gerne, es gab eine Außenoffenbarung für Saulus Paulus und es gab aber auch eine Innenoffenbarung. Die Außenoffenbarung, das waren jene wunderbaren 20 Minuten oder wie lange das gedauert hat, ich weiß es nicht, vor Damaskus. Es gab aber auch eine Innenoffenbarung. Dem Vater gefiel es, seinen Sohn in mir zu enthüllen. Und diese Innenoffenbarung, die dauerte nicht eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde, sondern diese Innenoffenbarung ging durch die Jahre und Jahrzehnte seines Lebens. Und wenn er hier säße und wir könnten ihn fragen, Paulus, Bruder, lieb, geliebter Bruder, was gab dir eigentlich die Motivation, sagt man heute, und die Kraft und das nicht müde werden, das dich immer wieder angespornt hat für deine Reisen, für deine Predigt, das dir die Unerschrockenheit gab, die Freude im Leiden. War das immer wieder die Erinnerung an Glanz und Pracht vor den Toren von Damaskus, was dir immer wieder die unermüdliche Kraft gab? Oder war das, dass der Vater den Sohn in dir fort und fort enthüllte? Ich persönlich bin sicher, wie die Antwort lauten würde, dass er durch die Jahre und Jahrzehnte den Christus in mir enthüllt. Das gab mir die eigentliche Kraft und den Ansporn. Und das können wir auch haben, Geschwister. Das Größere, was Paulus erlebte, das war nämlich größer als der äußere Glanz, können wir auch haben. Christus in uns, dass wir ein Stück weiterkommen auf dem Wege der Lektion. Nicht mehr lebt mein Ich, Ego, wehleidig oder herrschsüchtig oder stolz oder eitel oder wie immer es sich präsentiert, Machtgier, Lustgier und was für Gier, sondern los vom eigenen Ego hin, dahin kommend, dass er wirklich das Zentrum wird, christozentrisch leben, christozentrisch denken. Aber zurück zu Philipper 1. Nun kommt er auf seine persönlichen Umstände zu sprechen. Es gibt ja Führungen, wo man wirklich fragt, macht Gott keine Fehler? Da lässt er etwa einen gesegneten Bruder früh sterben oder krank werden. Bruder Karl Geier war noch nicht sehr alt, er war 62 Jahre und wurde aus einer fruchtbaren Wirksamkeit herausgerissen, hat man damals auch nicht verstanden. Hätte doch noch lange reisen und dienen können. Macht Gott keine Fehler? Hier hätte man auch Grund gehabt und vielleicht haben dort in den Gemeinden auch manche gefragt, oh Gott, wie kannst du das zulassen, dieses auserwählte Werkzeug? Du bist doch stärker als die Römer, das hättest du doch auch verhindern können, oh Gott, dass er noch hätte herumreisen können. Und nun hat er nicht einmal mehr, wie noch am Schluss der Apostelgeschichte 28, Vers 30, die Vergünstigung einer eigenen Mietwohnung. Nun ist er wirklich in der Gefangenschaft in Ephesus oder Rom, wahrscheinlich in Rom, sitzend im Prätorium, Kaserne der kaiserlichen Garde, in der Arrestzelle. Aber kein Murren, kein Klagen kommt aus seinem Munde. Er schreibt nicht einmal, Brüder, ich weiß nicht, warum Gott das so geführt hat, Gott wird es aber irgendwie recht machen. Sondern er kann schreiben, auch diese meine Umstände sind zur Förderung des Evangeliums geraten. Und als die Zeitschrift, die früher einmal hieß, das prophetische Wort, 1937 von Bruder Schädel abgegeben an die Lehrer Brüder Geier und Heller. Sie gaben sie dann noch weiter heraus in der Nazizeit unter dem Titel Wort und Geist, 37 bis 41. Und die Hefte wurden jedes Jahr dünner und dünner. Bald so dünn wie ein Stecknadelkopf, bald nur noch 16 Seiten dann. Und dann wurde es 1941 gänzlich verboten von der Nazi-Regierung. Und in dem letzten Heft, das erschien, kam ein Artikel von Karl Geyer, fördernde Umstände für das Evangelium, wo er auch zum Ausdruck bringen wollte, direkt konnte er es nicht sagen, aber verschlüsselt hat er es gesagt, ihr Nazis könnt ja machen, was ihr wollt, mit all eurem Druck könnt ihr nie den Lauf des Evangeliums letztlich verhindern. Das dient alles irgendwie doch zur Förderung seines Wortes, all euer Druck und eure Repressalien. So ist es hier bei Paulus. Fördernde Umstände für das Evangelium. In den Gefangenschaften hat er seine vielleicht tiefsten und kostbarsten Briefe geschrieben. Man nennt ja Epheser, Philipper, Kolosser Füllebriefe. Nun, ich nenne alle Paulusbriefe Füllebriefe. Römerbrief, Korinther sind alles Füllebriefe, in denen steckt eine wunderbare Fülle. Mag es auch innerhalb seiner Briefliteratur wiederum ein Wachstum geben. Ohne dass wir nun aber den Paulus wiederum nochmal anfangen zu zerschneiden und sagen, ich nehme nur noch die Paulusbriefe für mich und die anderen, sowas hat es auch schon gegeben. Die Vorbereitungsbriefe, das ist nichts mehr für mich, ich nehme mir nur noch die allerletzten Paulusbriefe. Es gibt Schriftteiler, die gehen so weit, wie Adolf Heller zu sagen pflegte, am letzten hast du nur noch Kolosser 3, 3, Vers 3 und 4, mein Leben ist verborgen mit Christo in Gott, und dann hast du die Buchdeckel, alles andere hast du hinaus geschieden, nicht durch Bibelkritik, sondern durch überspitzte Schriftteilung unter ganz frommen Vorzeichen. Nein, das wollen wir bitte nicht tun, und wie uns Arthur Muhl gestern sagte, die Sonderstellung des Paulus, denn Paulus können wir ja nur recht begreifen auf dem Hintergrund der ganzen Schrift. Und Paulus wäre der Letzte, der sagen würde, lest nur noch mich, sondern er weist uns hin auf das ganze Wort, alles ist euer. Das sagt er ja auch im Blick auf das Wort. Aber der andere Fehler ist wohl noch verbreiteter, nämlich dass man gerade das Kostbarste nicht liest und dran vorbeigeht und sagt, klingt so fromm scheinbar, ich halte mich lieber an Jesus selber. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und dieser Paulus, naja, wie sagte Edelbert Staufer, ähnlich wie du es gestern sagtest, Arthur, Edelbert Staufer hat gesagt, Paulus schiebt sich zwischen Jesus und die Kirche, Paulus verdunkelt uns die echte Urbotschaft Jesu, wir müssen zurück hinter den Paulus zur echten Urbotschaft. Danke für solche Bibelkritik. Nein, es sind Unterschiede zwischen den Evangelien und der Paulus-Literatur. So wie ja auch Unterschiede sind, wenn du in Physik, Latein, Englisch oder Chemie oder etwas ein Lehrbuch für Anfänger in die Hände bekommst oder ein Lehrbuch für Fortgeschrittene. Damit sage ich nicht, Paulus ist klüger als Jesus. Damit sage ich nur, der Herr Jesus lässt durch Paulus als der erhöhte Christus vom Himmel her das kundtun, was er auf Erden noch nicht sagen konnte. Denn er sagt in den Abschiedsreden, Johannes 16, 12, am Ende seiner Erdenwirksamkeit, ich hätte euch noch viel zu sagen, das könnt ihr jetzt nicht ertragen. Er konnte doch seinen israelischen Jüngern nicht sagen, also das Reich, da könnt ihr mal vorab noch ca. 2000 Jahre darauf warten, jetzt habe ich was ganz anderes vor, hätte ihnen allen Mut genommen. Zurück zu Philipper 1, fördernde Umstände. Wir vergleichen einmal gedanklich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, Paulus wäre nicht in Gefangenschaft gekommen und hätte auch seine Gefangenschaftsbriefe nicht geschrieben. Vielleicht wären menschlich gesprochen, reine Hypothese, dann ein paar mehr Gemeinden noch entstanden und ein paar mehr Leute zum Glauben gekommen. Nun verhindert das Gott, er kommt ins Gefängnis und er schreibt seine tiefsten, höchsten, letzten, herrlichsten Briefe, die Gefangenschaftsbriefe, die uns die Lehre für die Gemeinde so wunderbar enthüllen. Was ist nun wichtiger? Wir dürfen es mal in aller menschlichen Unzulänglichkeit geschwind vergleichen. Dass Paulus noch ein bisschen mehr herumgereist wäre, ein paar Leute mehr zum Glauben gekommen. Nun geschieht das nicht. Abgeschnitten, abgebrochen, er kommt in die Gefangenschaft und schreibt dort Briefe, wo Generation um Generation, Jahrhundert um Jahrhundert die Gläubigen diese Briefe studieren, die er aus der Gefangenschaft herausgeschrieben hat, lassen sich dadurch kräftigen und erfreuen, eine Generation um die andere. Alte Leute kaufen sich eine Lupe, junge Leute lernen Griechisch im Urtext oder auch ältere, um möglichst genau da einzudringen in die Tiefen des Wortes, den Höhepunkt der biblischen Gesamtoffenbarung. Ich glaube, Gott macht keine Fehler. Ich glaube, Gott hat genau gewusst, was er tat, als er sagte, den sperre ich mal ein. Und dort teile ich ihm das Letzte und das Höchste mit.
Jeremia 33, die ersten Verse. Und das Wort Jehovas geschah zum zweiten Male zu Jeremia, als er noch im Gefängnishofe verhaftet war. Also, so spricht Jehova, der es tut, Jehova, der es bildet, um es zu verwirklichen. Jehova ist sein Name. Rufe zu mir, und ich will dir antworten und will dir große und unerreichbare Dinge kundtun, die du nicht weißt.
In Gefangenschaft, jawohl. Und für die, denen das vielleicht neu ist, möchte ich doch nochmal hinweisen auf Kolosser 1,25. Nicht, dass ihr meint, wir betreiben hier eine unbiblische Paulusbeweihräucherung. In sich selbst war das ein schwacher, fehlbarer Mensch. Aber Gott hat ihm eine Sonderstellung verliehen, im Worte Gottes. Kolosser 1,25 schreibt er, dass er Diener der Gemeinde geworden ist, nach der Haushaltung, Verwaltung, Ökonomie Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Und das heißt, wie die Elberfelder Fußnote auch sagt, vollzumachen, auf sein Vollmaß zu bringen. Gottes Wort aufs Vollmaß zu bringen, Gottes Wort zu vollenden. Da muss man wirklich eine wörtliche Übersetzung haben, wie ich nicht müde werde zu betonen. Und was bedeutet das? Paulus zeigt uns, noch einmal Arthur Muhl, als der Chefarchitekt, zeigt er uns den Gesamtplan in kurzen Strichen. Er zeigt uns den ganzen Plan Gottes. Karl Heim war ja ein gesegneter württembergischer Theologe. Er hat auch Bücher geschrieben, Weltschöpfung und Weltende. Und doch bemerkt er an einer Stelle in einem Buch, ob Gott einmal alle Menschen rettet, darüber bleibe er in einer zitternden Ungewissheit. Begründung, weil Jesus in den Evangelien da keine ganz klare, letztlich befriedigende Auskunft gibt. Da steht eben doch immer wieder auch von ewigem Feuer.
Ja. Denken wir, dass Jesus sich unter Gesetz gestellt hat in seinem Leben.
Antwort. Jawohl. Da muss man einfach den Blick dafür haben, dass wir in solchen Fragen nach den letzten Dingen auf keinen Fall an Paulus vorbeigehen dürfen. Da ist ja ein Professor am Thuner See, ein Englischer, der hat auch ein Buch geschrieben, Allversöhnung, Fragezeichen, hat auch oft meinen Namen genannt und fleißig zitiert. Manche sagen, diese Zitate seien das Beste in dem Buch. Naja, jedenfalls hat er dann gesagt, ich darf auch mal ironisch werden, nicht wahr? Dann hat er 30, 40 Mal darauf hingewiesen, der menschliche Wille, dann kann Gott nicht. Und auch Professor Köberle wurde einmal gebeten, zu diesem Buche Stellung zu nehmen. Und Köberle bemerkte dann, wie kann man denn in einer solchen Frage an den ganzen johannäischen und paulinischen Aussagen vorbeigehen? Das hat Köberle doch gemerkt. Da kann man doch nicht an Paulus und Johannes vorbeigehen. Und das macht er und stützt sich hauptsächlich auf Matthäus, Sünde, die nicht vergeben werden kann und so weiter. Ich wollte sagen, in gewissen Fragen müssen wir auf Paulus hören. Letzte Fragen des Planes Gottes. Ihm ist es gegeben, Gottes Wort zu vollenden. Ja, sagt jemand. Der biblische Kanon ist aber doch nicht durch Paulus vollendet worden, sondern 30 Jahre später schrieb doch erst Johannes auf Patmos die Apokalypse, das letzte Buch, die Offenbarung. Ja, zeitlich gesehen, ja, hat Paulus den Kanon nicht abgeschlossen. Aber inhaltlich haben wir bei Paulus die letzten Ausblicke, bis hin 1. Korinther 15, Gott wird sein Alles in allem.
Bruder Heller hat gesagt, das Buch der Offenbarung ist nicht das letzte Buch in der Bibel, nur das Hinterste.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Das Hinterste.
Und wenn Sie einmal vergleichen den Schluss der Offenbarung, Offenbarung 22, was Johannes als letztes schaut, mit 1. Korinther 15, 22 bis 28, was Paulus als letztes schaut, da sieht man, Paulus schaut weiter als Johannes. Johannes deutet zwar auch schon an, da ist alles in einer strömenden Bewegung zum Ende hin, aber bei Paulus ist es zur Ruhe gekommen, fertig. Alles unterworfen, Gott alles in allem.
Entschuldigt, schon wieder.
Ja, gerne.
Johannes wurde versetzt oder entrückt in die Gerichte, die Zeit der Gerichte, bis an den Thron Gottes im Himmel. Er bekam den Auftrag, das, was er gesehen und gehört hat, niederzuschreiben und den Gemeinden zu senden. Paulus wurde entrückt bis in den dritten Himmel, bis ins Paradies, hat Dinge gehört und gesehen, die der Mensch überhaupt nicht weitergeben kann. Ist ein Unterschied? Ich darf gleich nummerieren. Johannes wurde entrückt bis in den zweiten Himmel und Paulus bis in den dritten Himmel, ins Originalparadies Gottes außerhalb dieser Schöpfung.
Ja, und das Buch der Offenbarung befasst sich ja weite Strecken, ganze lange Kapitel mit den Gerichten des Endes. Siegel, Posaunen, Zornschalen, Gerichte. Paulus kommt auch einmal auf diese apokalyptischen Dinge zu sprechen, aber als der Chefarchitekt, der alles mit kurzen Strichen darlegt, da haben wir eine Paulus-Apokalypse, die ist sehr kurz, nämlich 2. Thessalonicher 2, 1 bis 12. Wollen wir jetzt nicht lesen. Das nennt man die Paulus-Apokalypse. Da sagt er so im Vorübergehen gewissermaßen, liebe Geschwister, die Dinge, über die mein Mitbruder Johannes euch in 30 Jahren noch ausführlicher belehren wird, da kenne ich mich auch aus, diesen Mann, den Antichristen, kenne ich auch, den Menschen der Sünde, Sohn des Verderbens. Letztes Buch der Bibel nennt man Johannes-Apokalypse, Jesaja 24 nennt man Jesaja-Apokalypse, 2. Thessalonicher 2, 1 bis 12 nennt man Paulus-Apokalypse. In kurzen Strichen zeigt er da auch die apokalyptischen Dinge, aber es ist nicht sein eigentlicher Auftrag. Das im Vorübergehen, damit wir Paulus doch im Plane Gottes recht kennenlernen, was Gott ihm für einen Platz in seinem Plan zugedacht hat. Und wieder zurück nun zu Philipper 1. Fördernde Umstände für das Evangelium. Dort in der Gefangenschaft offenbart ihm Gott das Letzte, Höchste, Tiefste und Wunderbarste, was wir in der ganzen Schrift wohl haben. Und wenn ich so vor die Wahl gestellt würde, angenommen die Russen kommen oder sonst was und du darfst noch ein Stückchen mitnehmen aus der Bibel, nichts gegen Chronika, nichts gegen Richterbuch, nicht wahr? Schon gar nichts gegen Sprüche. Ja, sage ich mal hier auf dieser Freizeit. Aber ich würde mir wahrscheinlich etwas von Paulus mitnehmen und wenn mir gesagt würde, du darfst dir 3, 4 Seiten mitnehmen, dann würde ich eben Epheser oder Philipper Kolosser mitnehmen, nicht wahr?
Jawohl. Das wäre noch besser, wenn wir dann die Dinge auswendig könnten. Bach, Gehör, ne?
Jawohl.
Dann könnten wir noch andere mitnehmen.
Jawohl. Die fördernden Umstände für das Evangelium bestanden aber nicht nur darin, dass er dort diese Briefe schreiben darf in der ersten römischen Gefangenschaft, sondern, wie wir nun in Philipper 1 erfahren, die fördernden Umstände bestanden auch damals, in der damaligen Zeit, in gewissen Dingen, die man merkte. Dort kommen Soldaten zum Glauben. Er ist gefesselt mit einer Kette. Aber was geschieht? Wir können uns das versuchen auszumalen, wie ein Soldat zum anderen sagt, die lösten sich ja dort im Wechsel immer wieder ab, um diesen Mann, diesen gefährlichen Mann zu bewachen. Du hast dir den mal angeschaut, hast du dem mal in die Augen geschaut und was der da so eigenartige Gebete murmelt und Sachen diktiert. Ich verstehe das ja nicht alles, aber irgendwie merke ich, der Mann ist von einer unbändigen, nicht zu tötenden Freude erfüllt, die immer mit ihm geht. Also so eine Freude wie der möchte ich mal haben. Und so haben sie zueinander geredet, vielleicht auch Paulus Fragen gestellt. Menschen kommen zum Glauben, Soldaten kommen zum Glauben. Und wie heißt es am Ende des Philipperbriefes, Kapitel 4, Vers 22, es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus des Kaisers Hause. Und nicht nur das. Während Paulus nun eingesperrt ist, da bekommen Brüder Mut von den Gemeinden dort draußen im kleinasiatischen Raum und Philippi und so weiter, die vorher keinen Mut hatten, die bekommen nun Mut, das Wort zu sagen. Solange Paulus in Freiheit war, da hat sich doch kein Bruder getraut. Ach, was bin denn ich gegen Paulus? Komm, seien wir doch bitte gleich ruhig. Nun ist Paulus nicht mehr da, von der Bildfläche verschwunden. Und die Brüder wissen, der Lauf des Wortes darf nicht gehemmt werden. Das Wort muss hinaus. Das haben sie gehört, gelernt von Paulus. Und jetzt erkühnen sie sich, auch das Wort Gottes zu verkündigen. Und hier und da und dort gibt es nun Verkündiger des Evangeliums, die den Mut fassen. Tja, und wenn ich das jetzt in Musik gesagt hätte, dann käme jetzt nach Dur plötzlich Moll, ja. Denn nun gibt es, und Disharmonien, denn nun gibt es schon wieder Missklänge. Paulus hat gerade gesagt, nun gibt es auch Brüder, die erkühnen sich, das Wort Gottes zu predigen, ohne Furcht. Und jetzt schaltet es von Dur nach Moll, wenn wir von Vers 14 auf 15 kommen. Etliche zwar predigen Christum auch aus Neid und Streit. Da gibt es Leute, die verkündigen Christus aus Streitsucht. Die Motive, ich habe gestern schon Adolf Heller zitiert, die Motive selbst der gesegnetsten Brüder sind in Gefahr, nicht ganz lauter zu bleiben. Neid gibt es auch im christlichen Raum. Neid gibt es auch bei Gaben. Neid gibt es auch, wer kann es besser? Ist alles menschlich. Und nun sind wir erstaunt über die Toleranz eines Paulus, wenn er dazu Stellung nimmt in Vers 18. Was tut es denn? Wird doch auf alle Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich, ja, ich werde mich auch freuen. Da müssen wir, liebe Geschwister, nun zwei Dinge unterscheiden. Diese Brüder haben eines nicht getan. Diese Brüder, die Christus nicht lauter verkündigten, sondern mit unlauteren Beimischungen von Motiven der Streitsucht und Rechthaberei, des Neides. Eines haben sie nicht getan, sie haben nicht die Botschaft verfälscht. Im Gegenteil, ich kann mir vorstellen, wie sie darin wetteiferten. Wer ist der bessere Paulus? Paulus ist in Gefangenschaft. Ich bin jetzt der richtige Paulus. Ich habe das paulinische Evangelium am besten verstanden. Gibt es nicht solches Wetteifern bis hinein in unsere Tage? Wer ist am paulinischsten? Wer ist der paulinischste Paulianer? Ja, und da haben die Brüder also gerade gewetteifert, das Paulus Botschaft ganz klar auf den Leuchter zu stellen. Der eine meinte es noch besser zu können wie der andere. Die Botschaft verfälscht haben sie nicht. Wenn es um Verfälschung der Botschaft geht, wenn man Gnade wieder mit Gesetz vermischt, da reagiert Paulus bekanntlich ganz anders. Siehe Galaterbrief. Und auch in unserem Philipperbrief kommt er ja später auf andere Irrlehrer zu sprechen, auf andere Leute, die nun wirklich Irrlehrer waren. Da sagt er nicht, naja, was tut's denn? Sondern da geht er mit denen ganz scharf ins Gericht. Philipper 3, Vers 2. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Am Anfang dieses Jahres hatte ich darüber mal in Heidelberg einen Dienst getan. Da waren auch viele Kinder in der Versammlung und da muss man etwas einfacher sprechen. Und dann habe ich gesagt, also wenn Paulus hier sagt, Philipper 3, Vers 2, seht auf die Hunde, dann ist das nicht dasselbe, wie wenn wir anfangen zu schimpfen. Und da greifen ja gerne die Großen, besonders die Kleinen, ins Vokabular der Zoologie und fangen an von Kamel und Esel, nicht wahr, und so weiter und so weiter, und auch von Hunden. Paulus fängt hier nicht einfach in Philipper 3, Vers 2 an zu schimpfen. Er ist ein geistvoller Schriftsteller, dazu vom Heiligen Geist geleitet. Sondern wenn er da sagt, die Hunde, dann ist das, wie Debor, der Ausleger in der Wuppertaler Studienbibel, anmerkt, eine ironische Umkehrung üblicher jüdischer Gedanken. Es gibt nicht nur Verachtung der Juden von Seiten der Heiden, es gab auch Verachtung der Heiden von Seiten der Juden. Verständlich, aufgrund ihrer Vorrangstellung. Und sogar in gewissem Sinne berechtigt. Und was sagt denn der Herr Jesus beim kananäischen Weib, Matthäus 15? Ich kann nicht das Brot der Kinder nehmen und den Kötern und Schakalen hinwerfen. Das haben die Übersetzer so schön als Hündlein dann in einem Euphemismus etwas dann doch schöner bringen wollen. Und in Bilderbibeln sieht man dann so ein nettes Schoßhündchen auf dem Arm. Das ist aber nicht der Sinn, sondern Köter, Schakale, Unreine. Und das Wunderbare beim Glauben des kananäischen Weibes, dieser Frau, ist ja, dass sie zu dieser harten Abfuhr Ja sagt. Und das Bild dann weiterführt in Gedanken und im Glauben. Sie begibt sich genau auf dieser Ebene. Ja, Herr, du hast recht, so sind wir, das sind wir. Aber doch kriegt so ein Schakal, ein Köter nicht auch mal was hingeworfen? Kannst du mir nicht so etwas geben? Ich habe keinerlei Anrecht und Anspruch, überhaupt nichts. Ja, bitte, o Weib, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du gewollt hast. Nur weil sie im Glauben Ja sagt, nur weil sie sich im Glauben auf den Boden stellt. Also Philipper 3, 2, ironische Umkehrung üblicher jüdischer Gedanken. Jetzt nennt er gerade die 200-prozentigen Juden die Hunde, die nämlich sein Evangelium der totalen Gnade verfälschen wollen und vermischen wiederum mit jüdischem Gesetz. Merken wir uns also, bei Verfälschung der Botschaft ist Paulus ganz scharf und ganz hart und kompromisslos intolerant. Aber wenn, und das kommt immer wieder vor, man sich bemüht, das Wort Gottes recht zu verkündigen, aber da ist doch ein bisschen Eitelkeit, aber da ist doch ein bisschen Freude, wenn es in der Buchbesprechung heißt, der Heinz Schumacher hat wirklich ein einzigartiges Buch geschrieben, wunderbar, das muss also jeder lesen. Wenn da doch etwas hochkommt an Stolz, an Hoffart, an Eitelkeit oder Verachtung anderer, dann ist ja Paulus sehr großzügig und dann sagt er, was denn? Und er sieht da, die ganze Gnade und Vergebung des Herrn ist da bereit. Und ein Mann im Reiche Gottes, Superintendent oder was er war, hat einmal geschrieben, wenn Gott nur die Verkündigung segnen könnte, wo Brüder also in der Lehre dogmatisch ganz sauber, völlig fehlerlos und auch in den Motiven ganz fehlerlos und sauber verkündigen wollten, wie viel Verkündigung gäbe es noch? Wie viel Verkündigung gäbe es noch? Der Herr bekennt sich zu den schwachen und auch fehlsamen Gefäßen, die er hat. Trotzdem wollen wir, sollen wir unbedingt nach gesunder Lehre trachten und auch immer wieder bitten. Das ist für Verkündiger immer wieder so wichtig, dass sie vor der Verkündigung immer wieder bitten um die Reinigung. Denn ohne Reinigung kann man diesem Herrn nicht dienen. Um Reinigung auch der Motive bis in den heiligen Dienst. Nun, weiter. Wie geht es nun weiter? Paulus sagt, indem er Hiob zitiert, Verse 18 bis 20, dies wird mir zur Rettung ausgehen. Er zitiert da den Hiob, der auch schon mal in Hiob 13, Vers 16 das geäußert hat, dies wird mir zum Heil ausschlagen, dies wird mir zur Rettung ausgehen. Mehr und mehr dringt Paulus zur Gewissheit durch, nicht nur der Herr macht's recht, sondern ich werde wohl auch euch, die Philipper, wiedersehen. Und es ist ja nun eigenartig, wenn wir jetzt einmal vergleichen Vers 22 mit Vers 25. Paulus befindet sich in einem inneren Ringen. Was ich erwählen soll, weiß ich nicht. Vers 22. Soll ich im Fleische bleiben? Werde ich abberufen? Es wäre ja viel schöner für mich. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein, denn es ist weit besser. Aber um euretwillen wiederum wäre es besser, ich bliebe noch. Und da praktiziert Paulus selber das, was er in den Versen 9 bis 11 geschrieben hatte. Das hatte ich gestern gelesen, aber wir waren noch nicht darauf näher eingegangen. Was er in Philipper 1, Verse 9 bis 11 schreibt, das tut er nun selber, praktisch in den Versen 22 bis 25. Wie meine ich das? Verse 9 und 10. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht oder Feingefühl. Das griechische Wort hängt mit dem Begriff Ästhetik zusammen, Aisthesis, feines Empfinden. Damit ihr prüfen möget, was das Vorzüglichere sei, auf das ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Es gilt nicht nur zu prüfen, was ist vorzüglich, es gilt auch vielfach zu prüfen, was ist vorzüglicher. Und so geht es um Paulus in den Versen 22 bis 25 um die Frage, was soll ich eigentlich erwählen? Das könnte so klingen, als habe Gott dem Paulus hier einen Wunsch freigegeben. Paulus, du darfst wählen. Was willst du? Es kann auch den Sinn haben, dass er nur sagt, um was soll ich den Herrn bitten? Um was soll mein Bitten und Trachten gehen? Oder gar gibt ihm Gott den Wunsch frei. Paulus, was willst du? Willst du sofort zu mir kommen? Willst du abscheiden oder möchtest du im Fleische noch dienen? Und da überlegt nun Paulus und er sagt, ja, für mich wäre es viel besser abzuscheiden und bei Christo zu sein. Das wäre weit besser. Aber für euch ja allerdings wäre es besser, ich würde euch nochmal wiedersehen. Ich könnte euch wieder grüßen, stärken, kräftigen. Und was er in Vers 22 nicht weiß, das weiß er in Vers 25. Und in dieser Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und mit und bei euch allen bleiben werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Gott macht es dem Gefangenen zur Gewissheit. Gott, der auch das Herz eines Nero lenken kann, Gott, der auch den Prozessausgang bestimmt, der wird dafür sorgen, dass ich nochmal frei komme. Und er kam ja frei. Wenn auch nicht ganz klar ist, aus welcher Gefangenschaft er geschrieben hat, wahrscheinlich aus der ersten römischen, wenn nicht schon aus einer noch früheren. So war es auf keinen Fall die letzte. Aus der letzten heraus schrieb er den zweiten Timotheusbrief, dem letzten Winter seines Lebens. Dies war auf keinen Fall die letzte Gefangenschaft. Es wird ihm ja plötzlich zur Gewissheit, ich komme wieder frei. Und was bei ihm den Ausschlag gibt bei seiner Wahl, das ist die Liebe. Wenn wir vor gewissen Fragen steht und die Liebe entscheidet, dann ist es auf alle Fälle nicht falsch. Nicht die Eigenliebe, nicht die romantische Liebe, Agape ist hier gemeint, Gottes Liebe ist hier gemeint. Was dient dem anderen am meisten? Karl Geyer hat den Satz formuliert und er hängt in Stuttgart, Paulusstraße 14 an der Wand. Liebe und du handelst immer richtig. Liebe im Sinne der göttlichen Agape verstanden. Liebe und du handelst immer richtig. Dann weißt du aus der Liebe heraus, was ist das Vorzüglichere? Was ist das Vorzüglichere, dass ich Wein trinke oder keinen trinke? Dass ich mir diese Sendung anschaue oder sie nicht anschaue? Es kann sein, dass du sagst, Bibellesen ist für mich viel vorzüglicher. Lass ich doch den dummen Kasten, das Glotzophon stehen. Es kann auch mal sein, dass du sagst, um eines anderen Willen, etwa um meines Ehepartners Willen, gehe ich jetzt mal mit und schau mal mit ihm. Das kann man nicht nach Schema F beantworten. Das kommt ganz auf die Situation an. Es gibt auch Stunden, wenn man etwa den ganzen Tag biblische Manuskripte durchgesehen hat, dann ist die richtige Entspannung abends um 8 bis 9 für mich nicht, dass ich wieder die Bibel lese, ja? Das wird auch Gott verstehen und weiß er. Aber das am Rande. Ich will damit nur sagen, die Liebe gibt den Ausschlag, was das Vorzüglichere ist. Es kann eine Wanderung sein, vor allem natürlich täglich die Gemeinschaft mit dem Herrn. Aber nicht im Sinne des Gesetzes, sondern die Prioritäten geistlich richtig setzen. Die Liebe gibt hier beim Apostel Paulus den Ausschlag. Und was er Vers 22 nicht weiß, das weiß er Vers 25. Er handelt so, wie er es in den Versen 9 und 10 geschrieben hatte, so handelt er praktisch. Und es wird ihm zur Gewissheit, es gibt noch einmal eine Wiederkunft. Parousia, Vers 26. Und dann werdet ihr den Herrn rühmen bei meiner Wiederkunft zu euch. Ich darf aber nicht ganz vorbeigehen an den wunderbaren Aussagen. Nun in den Versen 21 und 23. Das Leben ist für mich Christus. Christus ist mein Leben und Sterben ist Gewinn. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein, Vers 23. Analyo wird übersetzt mit abscheiden. Analyo wird übersetzt mit abscheiden, wird auch übersetzt mit aufgelöst werden oder manche Brüder sagen hinauf aufgelöst. Es bedeutet auch aufbrechen. Ich habe Lust aufzubrechen. Und mir ist bei dieser Gelegenheit aufgefallen, es gibt im Gesangbuch der evangelischen Kirche viele alte Kirchenlieder, da ist immer die Rede, die sind vor Jahrhunderten gedichtet worden, und da ist immer die Rede von abfahren, abfahren. Achten Sie mal drauf in gewissen Kirchenliedern. Mit Freud fahr ich von dannen, damals gab es noch gar keinen Mercedes und so weiter, und doch reden die immer in ihren Kirchenliedern von fahren, fahren, abfahren, ich fahre ab. Die haben also das Sterben als eine Abfahrt gesehen, als einen Aufbruch. Und ich bin dahinter gekommen, das stützt sich auf Philipper 1, 23, auf dieses Wort, das auch Debor mit Aufbruch wiedergibt, der Wuppertaler Studienbibel. Es geht um ein Aufbrechen. Der Ausdruck gefällt mir noch besser wie Abscheiden. Es geht um einen Aufbruch. Nicht so sehr den Aufbruch von Arosa, um wieder herunterzufahren, sondern ich würde eher sagen, den Aufbruch von zu Hause nach Arosa. Denn das ist ein Aufbruch zu einer herrlichen Versammlung der Kinder Gottes. Aufbruch zu einer wunderbaren Gemeinschaft. Sterben als Aufbruch. Ich habe Lust zu diesem Aufbruch. Man kann es auch vergleichen mit dem Aufbruch von hier, wenn du wieder nach Hause kommst. Aufbruch Richtung Heimat. 2. Korinther 5 sagt uns ja auch, wir sind einheimisch im Leibe, ausheimisch vom Herrn, sagt die Elberfelder. Vom Herrn in der Fremde, im Elende. Elend bedeutet ja im Mittelhochdeutschen Fremde. Wir befinden uns im Auslande, im Elende. Nun, hier sind wir im Ausland, aber gar nicht im Elend, die Deutschen, sondern fühlen uns hier äußerst wohl. Aber im Blick auf den Herrn Jesus sind wir in dieser Welt Fremdlinge, Pilgrime, Ausland, Elend und unsere wahre Heimat ist droben. Das klingt ja auch an in Philipper 3. Unser Bürgertum, unser Heimatrecht, unsere Heimat ist in den Himmeln. Philipper 3, 20. Es geht um ein Nachhausekommen. Es geht darum, in die wahre Heimat zu kommen. Schick das Herz da hinein, wo du ewig wünschst zu sein. Was das Sterben betrifft, so wissen wir, das ist umstritten. Als Bruder A.E. Knoch verstarb, wurde bei seiner Beerdigung in Los Angeles gesagt, Der nächste bewusste Moment unseres Bruders Aiknoch ist der Moment seiner Auferstehung. Nun, wenn das so wäre, dass der nächste bewusste Moment nach dem Sterben der Auferstehung ist, das wäre doch auch schön, nicht wahr? Die Frage ist nur, ob das biblisch stimmt. Und ich will niemand verletzen, der das nun genauso sieht wie Bruder Knoch. Es wäre auch wirklich schön, wenn das wäre wie bei einem Schlaf und der nächste bewusste Moment ist eben der, da ist der Herr, wunderbar. Andere sehen es wieder anders und sagen, nein, so kann das nicht sein, dem stehen doch gewichtige Aussagen entgegen. Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden und nach 2000 Jahren irgendwann mal nach der Wiederkunft Jesu Christi und der Auferstehung der Toten bei Christo zu sein. Das klingt doch wohl so nicht, sondern das klingt danach, dass er das sofort erwartet. Sofort, im Moment des Aufbruchs. Und Deborah sagt, ich meine mit Recht, Wuppertaler Studienbibel, Philipperbrief, Seite 61, Paulus spricht von einem Gewinn, den ihm das Sterben und nicht erst die Wiederkunft des Herrn bringt. Er fasst das Aufbrechen und mit Christus Zusammensein so eng in eins zusammen, dass wir kein Recht haben, es durch eine lange Zeit des Todseins oder Seelenschlafs auseinanderzureißen. Denn ich persönlich meine, ihr dürft da ruhig anders denken, wir haben ja keinen Meinungsterror. Ich meine es so zu sehen, dass Paulus, dass wir wirklich nicht bei solchen Stellen einen Sprung machen sollen. Einen geistlichen Sprung macht man da, nicht? Und sagt, sterben und dann, nach der Auferstehung und so weiter, dann bin ich mit Christus zusammen. Man muss sich da vor zwei Extremen hüten. Das eine Extrem ist, dass wir in den sogenannten Zwischenzustand schon alles an Herrlichkeit und Glorie hineinpacken und glorifizieren den Zwischenzustand. Dann sagen uns nämlich die sogenannten konkordanten Brüder, das ist kein Schimpfwort, wenn ich das sage, sondern ich schätze die konkordante Übersetzung und diese Brüder sehr.
Bitte Kassette wenden.
Konkordanten Brüder. Das ist kein Schimpfwort, wenn ich das sage, sondern ich schätze die konkordante Übersetzung und diese Brüder sehr. Dann sagen uns die Brüder mit Recht, was wollt ihr eigentlich noch auferstehen? Ihr habt ja schon vorher alles, ja? Und die Frage erhebt sich allerdings, wenn hier steht, ich habe Lust aufzubrechen und sin Christo, mit Christus zusammen zu sein, dann bist du ja schon mit Christus zusammen. Was brauchst du dann eigentlich noch ein 1. Thessalonicher 4? Und da steht nämlich ja auch sin Christo im Zusammenhang mit der Auferstehung, Verwandlung, Entrückung. Da steht doch in 1. Thessalonicher 4, dass der Herr selbst kommt, Vers 16, mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels, mit der Posaune Gottes. Und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und also werden wir allezeit mit dem Herrn zusammen, Sünn, eine ganz enge Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit, mit dem Herrn zusammen zu sein. Frage, was brauchen wir überhaupt nach einer Auferstehung, wenn man schon nach dem Sterben Sünn Christo ist? Dann bedarf es ja gar nicht mehr der Entrückung, hast ja schon alles. Nein, es ist ohne die Auferstehung keine neue Leiblichkeit, es ist ein Wartezustand, es ist nicht die volle Herrlichkeit, es ist ein Wartezustand. Und ich warne davor, allzu sehr vom sogenannten Zwischenzustand zu reden. Mag sein, dass es nach Michael Hahn da Schulen gibt, wo auch noch gelehrt wird, wo es noch weitergeht, wo es Durchläuterungsprozesse gibt. Die Hahnschen Gemeinschaften haben sich da viel damit beschäftigt. Ich wage nicht zu sagen, dass das falsch sei. Bin aber auch nicht ganz sicher.
Ich auch nicht.
Ja, wir sollen also da nicht zu viel hineinpacken. Das Entscheidende bringt die Auferstehung. Und wenn ihr die Paulusbriefe darauf befragt, das Entscheidende unserer Hoffnung hängt bei Paulus an der Auferstehung. Dann erst sind wir auch leiblich mit Christo zusammen. Und ich habe es nicht so gern, wenn man da anfängt zu fantasieren und glorifizieren. Mein lieber Mann, der ist jetzt da droben, der sieht alles, der sieht mich jetzt hier sitzen. Weiß ich nicht, ob der dich da sitzen sieht, weiß ich nicht. Aber wenn er gläubig war, dann ist er mit dem Herrn Jesus zusammen in einem gewissen Wartezustand und wartet noch auf die eigentliche Vollendung. Da liegt ein gewisser Schleier darüber und soll es wohl auch. Aber wir haben die Erwartung, aufzubrechen und sofort bei Christo zu sein, denn das neue Geistesleben ist dem Tode nicht mehr unterworfen. Und ich darf in dem Zusammenhang noch Römer 14, 7 bis 9 zitieren. Das zeigt uns, worum es eigentlich beim Sterben geht und was dabei das eigentlich Wichtige ist. Wir fragen immer, wann werde ich sterben? Wir fragen vielleicht auch, woran werde ich sterben? Herzversagen, Krebs, Nieren, Leber oder was ist es da nun gerade? Das ist bei Paulus nicht die entscheidend wichtige Fragestellung, sondern Paulus fragt, wem stirbst du? Nicht woran und nicht wann, sondern wem. Sollte auch bei uns die erste Frage sein. Wem sterbe ich und wes bin ich im Leben und im Sterben? Römer 14, 7 bis 9, denn keiner von uns lebt sich selbst. Klammern, glaube ich mir hinzuzufügen, hoffentlich ist das so bei mir und uns. Denn keiner von uns lebt sich selbst, dreht sich um sein eigenes frommes Ich. Und keiner stirbt sich selbst, denn sei es, dass wir leben dem Herrn. Sei es, dass wir sterben dem Herrn. Sei es nun, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche sowohl über Tote als über Lebendige. Und wenn der Herr der Herrscher ist auch über die Toten, dann stelle ich mir das nicht so vor wie über totes Inventar. Sei es, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Das ist die entscheidende Frage. Wes du lebst, des bist du auch im Sterben und nach dem Sterben. Wem lebst du? Wem stirbst du? Drehe ich mich um mich selber? Drehe ich mich um den lebendigen Herrn? Das sind die entscheidenden Fragen im Blick auf Leben und Tod. Und nun noch am Schluss unseres Kapitels etwas. Paulus ist Christusdarsteller. Paulus ist an mehr als einer Stelle in seinen Briefen Christusdarsteller. Bruder Heller schrieb einmal einen Artikel in Gnade und Herrlichkeit, Christus in den Briefen des Apostels Paulus. Das begegnet uns ja schon in Kapitel 1, Vers 8. Ich bin gestern dazu nicht mehr gekommen. Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit dem Herzen Christi Jesu. Er will sagen, nach euch Philippern, da sehne ich mich nicht mit einer nur menschlichen Liebe, mit schönen Erinnerungen. Ach, wie war das so schön, was wir gemeinsam erlebt haben. Ich sehne mich nach euch mit dem Herzen Christi Jesu, mit einer anderen Liebe, mit Gottes Liebe, die steht über Sympathie und Antipathie. Dazu mal eine Parallelstelle aus dem Alten Testament, 2. Samuel 9, Vers 1 und Vers 3. 2. Samuel 9, Vers 1, David, ja auch ein Christusvorbild, Christusabbild, wie Paulus eins ist. David sprach, ist noch jemand da, der vom Hause Sauls übrig geblieben ist, dass ich Güte an ihm erweise, um Jonathans Willen? David ist inzwischen Herrscher über ganz Israel geworden, wird uns da gesagt. Und wir wissen, David, Typ auf Christus, Saul, Typ auf den Feind, Haus Sauls, Typ auf den Feind und seinen gesamten Anhang, Haus Davids, Typ auf den Christus und die zu ihm gehören. Und nun geht es David darum, ist da noch jemand da vom Hause Sauls? Ich möchte Güte an ihm erweisen. 2. Samuel 9, Vers 1, aber zwei Verse später steht noch etwas anderes. 2. Samuel 9, 3, und der König sprach, ist niemand mehr da vom Hause Sauls, dass ich Güte Gottes an ihm erweise. Nicht nur eigene menschliche Güte, sondern Güte Gottes. Und so, hier Paulus, ich sehne mich nach euch mit dem Herzen Christi Jesu, mit dem innersten Christi Jesu sehne ich mich nach euch. Und auch wenn er von seiner Wiederkunft spricht, von seiner Abwesenheit einerseits und von seiner Anwesenheit andererseits, dann ist er auch darin ein Christusvorbild, Abbild. Wir werden das auch im zweiten Kapitel noch sehen, 2 Vers 12, wie er immer wieder spricht, Abwesenheit, Anwesenheit. Und dazu mal noch eine Parallele aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 10. Es gibt eine Parousie, Wiederkunft, Anwesenheit, und das Gegenteil heißt Abousie. Abousia, die Anwesenheit, die Abwesenheit. Parousia, die Anwesenheit. Wir leben ja heute in der Zeit der Abousia Jesu Christi, seiner äußerlich gesehen Abwesenheit, und warten auf seine sichtbare Parousia, Wiederkunft, Anwesenheit. Nun hat man dem Paulus folgenden Vorwurf gemacht, zwischen seiner Abwesenheit und seiner Anwesenheit, da ist ein riesiger Unterschied. 2. Korinther 10, Vers 10, Vorwurf seiner Gegner. In der Abwesenheit, da schreibt er schwere Briefe, aber wenn er da ist, ist alles ganz harmlos, dieser Paulus, harmloses Männlein, Glatzköpfle, klein und hässlich und reden kann er auch nicht, also vor dem braucht ihr euch überhaupt nicht zu fürchten, so haben die Gegner gespottet. Lesen wir es wörtlich, 2. Korinther 10, Vers 10. Denn die Briefe, sagt man, sind schwerwiegend und kraftvoll, gewichtig und kräftig. Die Anwesenheit, wenn er kommt, Die Gegenwart des Leibes ist schwach und die Rede verächtlich. So haben seine Gegner gesagt. Und an der Stelle wird mir immer wichtig, die Gegner des Paulus haben eines nicht geleugnet. Eines haben sie gemerkt. Habt ihr das hoffentlich auch schon gemerkt? Viele Christen haben das noch nicht gemerkt. Was seine Gegner hier bestätigen, nämlich die Paulusbriefe, die haben es in sich. Die sind schwer, wiegend und kraftvoll. Also bitte, wenn du es den Anhängern des Paulus nicht glaubst, dann glaubst wenigstens seinen Feinden und Spöttern, dass diese Briefe des Paulus schwer, wiegend und kraftvoll sind. Aber wenn er kommt, ist das ein ganz harmloses Männchen. Und dagegen verwahrt sich Paulus aufs Entschiedene und sagt im nächsten Vers, 2. Korinther 10, 11, zwischen meiner Abusia, Abwesenheit, wie ich da mich zu euch benehme, euch gegenüber schreibe in meinen Briefen, und meiner Anwesenheit ist kein Unterschied, ich bin derselbe. Vers 11, ein solcher denke dieses, dass wie wir abwesend im Wort durch Briefe sind, wir solche auch anwesend in der Tat sein werden. Kein Unterschied zwischen Abusia und Parousia. Seht, da ist dieser Paulus wieder ein Abbild Jesu Christi. Wenn unser Herr Jesus Christus kommt, da ist genau der, als den wir ihn kennenlernten im Wort der Schrift und wie der Heilige Geist jetzt in der Zeit seiner Abwesenheit ihn uns innerlich verklärt. Er ist derselbe. Und er rechnet mit seiner Wiederkunft, dieser Paulus. Dann wird euer Rühmen überströmen. Ja, ich möchte da eigentlich Schluss machen für heute und vielleicht ergänzen die Brüder noch etwas. Amen.
Kurz ist, denn wir haben eine solche Fülle vernommen. Ich kann nur dankbar das unterstützen. Einen Gedanken nochmal unterstreichend. Gerade die widrigsten Umstände, die Schwierigkeiten, die Nöte, die Leiden, geben Gott Gelegenheit, sich zu offenbaren. Und das hat der Apostel Paulus nicht nur theoretisch gesehen, sondern praktiziert. Und wenn das, liebe Geschwister, hier von Arosa mitgenommen wird, dass Gott sich verherrlichen will, immer im Kreuz, es gibt keine Herrlichkeit ohne Kreuz, dann dürfen wir erleben, dass Gott sich, wie wir das immer in diesen Tagen gehört haben, in uns verherrlichen darf und wir diesen Herrn darstellen dürfen von einer Herrlichkeit zur anderen. Das möchte uns also groß werden. Nicht die widrigen Umstände einer Gefangenschaft, der Fesseln, der Bande, können das Evangelium hindern. Und das ist immer in der Heils-, in der Kirchengeschichte offenbar geworden. Auch bei unseren Brüdern jenseits des eisernen Vorhangs. Sie dürfen den Herrn, dürfen ihn verherrlichen in widerwärtigsten Umständen. Weil nämlich, das was auch Bruder Schumacher eben zitierte, das Gottes Möglichkeit ist, nämlich zu erkennen ihn, die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Das ist etwas, was nicht mit der Ratio zu erfassen ist, sondern was diesem Evangelium des Apostels Paulus gemäß auch unser Teil sein darf. Darum sollten wir ihn immer wieder anbeten, in diesen Nöten, Schwierigkeiten leiden, dass die Kraft Gottes die sichtbaren Umstände übersteigt und wir dort in den unmöglichen Situationen verherrlichen dürfen. Das möchte ich nur noch mal unterstreichen und das kann durch Offenbarung, durch Hüllenwegnahme auch unser Teil sein. Darum dürfen wir ihn anbeten und preisen, gerade in solchen Situationen. Das wollte ich nur noch mal unterstreichen, ja?
Wir haben von einem Wartezustand gehört in Bezug auf die Frage, wenn ein gläubiger Mensch stirbt, hat er dann erst wieder ein Gottes- und eigenes Bewusstsein bei der Entrückung. Der Wartezustand, von dem wir gehört haben, den haben wir prompt im 8. Kapitel des Römerbriefes, Vers 23. Lesen wir Vers 22 noch. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt, bis jetzt und zur gleichen Herrlichkeit der Freiheit der Söhne Gottes kommen wird. Vom Stein bis zum Cherub. Und jetzt Vers 23. Nicht allein aber sie, die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir den Erstling des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwarten die Sohnschaft, was? Nur noch die Erlösung des Leibes.
Geist und Seele sind schon lebendig gemacht und sind bewusst beim Herrn. Denn nur der Geist weiß, was in Gott ist, der Geist Gottes weiß, was in Gott ist, und nur der Geist des Menschen weiß, was im Menschen ist. Haben wir den Geist Gottes? Oder nicht?
Ja,
ich möchte mal eine Antwort.
Halleluja!
Jawohl. Also, unser Geist ist durch den Geist Gottes ins Leben gezeugt. Unser Geist weiß alles, was in Gott ist, denn er kann alles erforschen, sogar die Tiefen der Gottheit. Ist lebendig gemacht und weiß, was in uns ist, im Menschen ist und was in Gott ist. Und wenn ein gläubiger Mensch stirbt, dann ist der Bleiklotz Leib abgetan und Geist und Seele sind frei. Bitte, auf was nur haben wir noch zu warten? Auf die Erlösung des Leibes. Das geschieht bei der Entrückung, denn die Toten in Christo werden vor uns, bevor wir verwandelt werden, zuerst auferstehen. Und das heißt einfach Aufstehen des Leibes. Seele und Geist sind schon vollendet. Soweit. Danke.
Geliebter Vater, von ganzem Herzen danken wir dir für diese Stunde und beten dich im Namen Jesu an für die Dinge, die du uns durch unseren Bruder mitgeteilt hast, aus deinem Wort heraus. Paulus, hast du uns gesandt, damit er uns sagt, wer du bist, in Wahrheit. Und all sein Bemühen ging darum, Christus zu verkündigen, das Kreuz zu verkündigen, nicht sein eigenes Ich voranzustellen oder was er leidet und mitmacht, sondern dass das Evangelium verkündigt wird in Wahrheit. Und das ist auch unser Auftrag jetzt, dass wir in Wahrheit das erkennen, dass du der bist, der Christus, der alles zur Vollendung bringt, nicht wir. Wir sind nur Werkzeuge, wie ein Paulus. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du diesen Paulus uns geschenkt hast. Dass er durch viel Leiden hindurch musste, das wissen wir. Und daran erkennen auch wir, dass auch uns dieses Los zuteil geworden ist. Dass wir nichts erringen in einem Luftsprung, sondern dadurch, dass wir eben auch unsere Lebensführung haben. Jeder in seiner Art. Aber das Wesentliche ist, und dafür danken wir dir ganz besonders, dass du uns die Kraft schenkst, durchzugehen. Und die Liebe schenkst, dass wir in der Liebe wandeln können, denn es ist uns gesagt worden, dass die Liebe das Größte und immer das Richtige ist. Und so, Herr Jesus, danken wir dir, dass du die Liebe selbst geoffenbart hast, indem du ja den Liebesweg gegangen bist und die Liebe des Vaters offenbart hast. Und so möchten auch wir in unserem Teil dazu beitragen, dass wir in der Liebe wandeln und damit wandeln wir auch in deinen Wegen. Und damit sind wir auch im Heiligtum und im Allerheiligsten. Und das schenke uns immer wieder und immer wieder, dass wir in der Liebe, ja, ich möchte so einmal sagen, groß werden. In der Liebe feststehen, in der Liebe bleiben und damit auch in der Gemeinschaft mit dir. Und so danken wir dir nochmal für alles, was du uns geschenkt hast durch unseren Bruder. Das möchte in uns bleibende Frucht werden, dass wir doch auch wandeln in dir. Und wenn es durch Gefängnisse oder Schwierigkeiten ging, wir wissen ja nicht, was auf uns zukommt, so bist du doch da und der Erste und der Letzte. Und dafür danken wir dir, dass du uns auch vielleicht, wenn das sein müsst, ja, wir glauben es nicht nur, sondern wir wissen es, die Kraft schenkst, wie einem Paulus, alles geduldig zu ertragen. Und wir haben noch gehört, das ist mir wichtig, dass durch die Trübsale des Paulus andere gestärkt wurden. Ja, und die aus des Kaisershausen zum lebendigen Glauben kamen. Auch das ist ein wunderbarer Dienst, den ein Paulus getan hat und den auch wir vielleicht einmal tun dürfen. Das ist Frucht, die du in uns wirken möchtest. Amen.
Amen.
Wir fahren fort, den Philipperbrief ein wenig zu betrachten und kommen an das zweite Kapitel, Philipper 2, 1 bis 11 in dieser Morgenstunde. Der Philipperbrief ist bekannt als der Brief der Freude. Aber ich möchte sagen, er ist der Brief der Freude, die aus Tiefen kommt. Freude aus Tiefen und in Tiefen. Das finden wir in jedem Kapitel. In Philipper 1, um nochmal daran zu erinnern, haben wir etwas vom persönlichen Ergehen des Paulus erfahren, der sich im Gefängnis befindet, abgeschnitten von den äußeren Wirkungsmöglichkeiten und nicht gerade besonders bevorzugt wohl untergebracht bei den Römern. Ein Gefangener in Ketten, Tiefen. Jetzt kommen wir an das zweite Kapitel, da wird uns der Sohnesweg vorgestellt und das ist wiederum der Weg, der in die Tiefen führt, in die tiefsten Tiefen, aber durch die Tiefen zur Höhe. Das wunderbare Panorama des Sohnesweges, das beschäftigt uns heute früh. Im dritten Kapitel, um den Faden noch fortzuführen, da haben wir wieder die Tiefen. Da geht es dann nun um uns, da geht es dann nun um die Nachahmer Christi Jesu. Haben wir in Kapitel 2 den Weg des Sohnes, Jesus Christus, hinunter, hinunter, hinunter. Und das wollte er, das sollte er nicht nur, das wollte er auch. So ist es in Kapitel 3, das Bestreben des Apostels Paulus. Ich möchte, 3 Vers 10, ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde. Ich möchte hinab, hinunter, in die Tiefen. Und auch in Kapitel 4 spricht Paulus beispielsweise davon, dass er gelernt hat, Hunger zu haben, Mangel zu leiden, wiederum Tiefen. Ich lese zunächst Philipper 2, 1 bis 11. Wenn es nun irgend eine Ermunterung gibt in Christo, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgend Geistesgemeinschaft, wenn irgend innerliche Gefühle und Erbarmungen, ich bin mit der Übersetzung nicht so ganz einverstanden, Gefühle, innerliche Gefühle, sondern innerste Regungen des Erbarmens. So erfüllet meine Freude, dass ihr einerlei gesinnt seid, dieselbe Liebe habend, einmütig, griechisch Sympsychos, eines Sinnes, nichts aus Parteisucht oder eitlem Ruhm tuend, sondern in der Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst. Ein jeder nicht auf das Seinige sehend, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war, welcher, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte oder entleerte, entäußerte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit am Menschen geworden ist und in seiner Gestalt, Haltung, Gebärden, wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam ward bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuze. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist, auf dass in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, Jesus Christus ist Herr, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Hier stehen wir, ihr Lieben, an einem Höhepunkt des Philipperbriefes. Ich könnte genauso gut sagen, an einem Tiefpunkt, denn die Höhepunkte des Philipperbriefes sind Tiefpunkte. Und wir haben es hier mit einem Schreiben zu tun, mit einem Brief, der vor den Tiefen nicht zurückschreckt, der vor den Tiefen auch gar keine Angst mehr zu haben scheint, der die Tiefen liebgewonnen hat. Im krassen Gegensatz zu all unserem natürlichen Empfinden, denn das schreckt vor Leiden, Tiefenwegen und so weiter von Haus aus immer zurück. Fängt schon im Kleinen an beim Zahnarzt und setzt sich fort bei größeren Operationen und was es für Dinge sein mögen, Einsamkeiten, schweren Führungen, Katastrophen und dergleichen mehr, die ja auch nicht an den Häusern und dem Leben der Gläubigen vorbeigehen und auch nicht vorbeigehen sollen grundsätzlich. Denn sonst hätte der Teufel ja recht mit seinem Vorwurf in Hiob 1 und 2. Der ist nur fromm, weil und solange es ihm so gut geht. Seine Frömmigkeit ist die beste Kranken- und Lebensversicherung, die sich denken lässt. Und das war ein so massiver Vorwurf, dass Gott sagte, die Probe machen wir. Und dann verschiedentlich auch in unserem Leben. Philipper 2. Paulus ist nicht ein Theologe, der alles in verschiedene Schubladen schiebt und fein säuberlich abtrennt, sondern er schreibt lebendige Briefe. Er hat nicht eine Schublade für Dogmatik und eine andere für Ethik, systematische Theologie und Pastoraltheologie und dies und jenes. Er sagt nicht, Geschwister, ich muss jetzt noch ein Teilband meiner Dogmatik fertigstellen. Ich muss euch jetzt einmal etwas über Christologie schreiben. Und in einem ganz anderen Semester bei einem anderen Professor könnt ihr was über Ethik hören. Sondern hier geht Lehre und Ermahnung, hier geht, wenn wir wollen, Dogmatik und Ethik, hier geht das alles lebensmäßig ineinander über. Und es ist im Grunde Unnatur, auch geistliche Unnatur, wenn man das alles fein säuberlich trennt. Das gehört zusammen. Paulus schreibt also nicht diese herrlichen Verse 5 bis 11, nur damit wir dogmatisch etwas lernen, sondern es geht sofort und im gleichen Atemzug darum, dass sich bei uns auch etwas ändert. Vorn und hinten ist der herrliche Text, Verse 5 bis 11 im zweiten Kapitel, vorn und hinten eingerahmt, umgeben, umspült von praktischen Ermahnungen. Auch nach Vers 11 geht es ja gleich wieder in die Praxis hinein, was wir dann in der nächsten Stunde betrachten dürfen. Vorn und hinten praktische Ermahnung. Und in allen Paulusbriefen geht ständig Lehre und Ermahnung, oder ich darf sagen Ermunterung, Zuspruch, praktisch ermahnender, ermunternder, aufmunternder Zuspruch. Das geht ineinander über, eines nicht ohne das andere. Und es ist gut paulinisch, wenn wir das auch ständig im Miteinander sehen. Es klingt ja fast ironisch, wenn Paulus das zweite Kapitel beginnt, indem er sagt, wenn es nun in Christo Jesu Ermunterung gibt, wenn es in Christo Trost der Liebe gibt, Geistesgemeinschaft, innerste Regungen des Erbarmens, falls es so etwas in Christo geben sollte, scheint mir fast ironisch ausgedrückt, dann bitte, liebe Philippa-Geschwister und liebe Gläubige heute, wo ist denn das bei uns zu finden? Dann erfüllt doch meine Freude, sagt Paulus im Auftrag des erhöhten Christus, dann lasst das doch mal transparent werden in eurem Leben, dann lasst doch einmal etwas davon durchkommen und durchscheinen, auch im Alltag. Falls es so etwas in Christo geben sollte. Gibt es denn so etwas in Christo, Ermunterung? Natürlich. Gibt es denn in Christo Trost der Liebe? Ja, woanders soll es das geben in dieser Welt, als eben in Christo. Und in Christo gibt es Gemeinschaft des Geistes. Unsere Brüder pflegten zu sagen, Karl Geyer, Adolf Heller, was man so in der Jugend hört, das bleibt eben sitzen. Und so sind auch bei mir so sehr viele Aussprüche dieser Brüder haften geblieben durch die Jahrzehnte. Diese Brüder pflegten zu sagen, dadurch, dass wir beieinander sitzen, auf Stühlen oder Sesseln in einem Raum, sind wir noch nicht unbedingt Gemeinschaft. Da sind wir zunächst einmal eine Versammlung, die äußerlich hier zusammensitzt. Das ist noch nicht automatisch Gemeinschaft. Gemeinschaft ist mehr als Versammlung. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und dann kann das Blut Jesu Christi uns nicht nur Vergebung, sondern auch Reinigung schenken vom Hang zur Sünde. Geistesgemeinschaft. Es gibt auch Interessengemeinschaften, es gibt Erkenntnisgemeinschaft, es gibt seelische Gemeinschaft. Möge Gott schenken, dass wir hier nicht nur eine Erkenntnisgemeinschaft sind. Was uns letztlich und im Innersten zusammenführt und zusammenhält, sollte nicht bloß Erkenntnis sein im Sinne von Wissen über verschiedene Dinge und die gleiche Meinung über gewisse Fragen, letzte Fragen. Dann müssten wir uns ja von allen, die es anders sehen, sowieso schon mal distanzieren. Wäre das im Sinne unseres Herrn? Freilich, leichter ist es, die zu lieben, die auch die gleiche Erkenntnis vertreten. Freilich, leichter ist es, die zu lieben, die dir auch sympathisch sind und als Menschen schon liegen. Aber das wäre dann nur seelische Gemeinschaft. Was wir haben dürfen, was wir haben sollten, wonach wir auch trachten sollten auf solch einer Freizeit, ist, dass es zu einer Geistesgemeinschaft kommt. Und da ist der Geist Gottes das Vorherrschende. Und noch einmal der erste Johannesbrief. Die Voraussetzung dazu ist, dass wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist. Freundliche Einladung zum Sonnenbad, aber nicht nur äußerlich, sondern vor allem innerlich ins Licht treten, das kann wehtun. Wo man gemeinsam ins Licht tritt, wo man gemeinsam erkennt und auch bekennt, du, mit mir ist überhaupt nichts los, ja mit mir eigentlich auch nicht, da ist Voraussetzung zu echter, tiefer Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Nichts gegen Erkenntnisgemeinschaft, das ist ein schönes Geschenk, nichts gegen seelische Gemeinschaft, wenn man so schön miteinander singt, und die Seele auch mitschwingt, daran hat der Herr auch gefallen, aber das tiefste, letzte tragfähige Fundament ist Geistesgemeinschaft und die Liebe, die Agape des Geistes. Sollte es solche Dinge in Christo Jesu geben, sagt Paulus, ihr lieben Philipper, dann seid so gut und dann lasst das doch auch in einerlei Gesinnung zum Ausdruck kommen. Einerlei Erkenntnis ist nicht immer möglich in jedem Detail. Das stellt man ja immer wieder mit einer gewissen Bekümmernis fest. Begegne ich diesem Bruder, begegne ich jener Schwester, komme ich in diesen Kreis, komme ich in jene Kirche oder Freikirche? Da geht's in gewissen Fragen nicht mehr weiter, nicht wahr? Da ist irgendwo Schluss. Hoffentlich nicht im Fundamentalen. Da sollten wir ja mit allen echten Gotteskindern doch wirklich eins sein dürfen. Sonst ist es überhaupt kein gemeinsames Glaubensfundament, wenn wir nicht in dem Gekreuzigten, dem Auferstandenen, dem Aufgefahrenen, dem wiederkommenden Christus wenigstens eins sind. Das meine ich jetzt nicht, aber es gibt ja vielerlei Fragen, nicht wahr? Der Lehre oder das Verhalten des Christen in der Welt. Es gibt so vielerlei Fragen, wo man verschieden denkt. Wenn einerlei Erkenntnis in Detailfragen nicht möglich ist, dann erwartet Paulus, dann erwartet der Heilige Geist durch Paulus, laut Philipper 2, Vers 2, wenigstens was von uns? Einerlei Gesinnung. Einerlei Gesinnung, dass man trotzdem den anderen höher achtet als sich selbst. Und das ist sehr schwer, wenn du im Innersten denkst, ach, der ist ja noch so dumm. Der weiß ja noch gar nicht, was ich weiß. Der will das auch gar nicht wissen. Wie kann der nur so dumm sein? Auch oft hat man das mich schon gefragt. Sag mal, wie kann es nur Geschwister geben, die das einfach nicht fassen? Was ist denn bei denen? Wo hängt es denn bei denen? Und schon ist die Gefahr gegeben, dass wir doch innerlich uns als diejenigen fühlen, die doch viel klüger sind und viel schlauer und den richtigen Durchblick haben. Und den haben all die anderen eben nicht. Ach, was sind das so arme Würmlein? Und da ist ja die Gefahr des Hochmuts so groß. Auf der anderen Seite wollen wir zu dem stehen, was uns der Herr geschenkt hat und brauchen das nun vor lauter Demut nicht verleugnen. Der Herr hat uns gewisse Durchblicke geschenkt und das ist nun einfach Tatsache. Manche sehen das nicht. Und wir dürfen dieses Panorama sehen. Es ist aber nur Gnade und wehe dir, wenn du es dir aufs eigene Konto des Fleisches schreibst und denkst, ich bin ebenso tüchtig und habe den Blick. Einerlei Gesinnung, auch über den Kreis der gleichen Erkenntnis hinaus. Unsere Väter, unsere Brüder, Karl Geyer, Adolf Heller, sind ja einmal angetreten nach dem Krieg unter dem Motto Christliche Allianz, Liebe zu allen Heiligen. Und es wäre das größte Paradox, wenn ausgerechnet wir uns abkapseln würden und sagen, also richtig liegt es ja doch eigentlich nur hier. Und das möge jeder an seinem Ort auch selber ausmachen und mit den Menschen und Geschwistern, mit denen er zusammenkommt. Wir können auch von anderen Gruppen und Gruppierungen und Geschwistern in Christo, die in dem und dem Punkt so falsch liegen, so daneben, ach und keine Ahnung, von denen kannst du vielleicht und kann ich vielleicht in anderer Beziehung noch eine Menge lernen, nicht wahr? Sei es Einsatzfreudigkeit, sei es Hingabe, sei es Liebe oder was es sei, sei es praktischer Einsatz. Ich erinnere mich noch gut, unsere Brüder haben auch immer bezeugt, der Leib Christi ist ein Organismus und keine Organisation. Trotzdem ist auch ein Minimum an Organisation nötig in der Praxis, nicht wahr? Und als ich einmal vor 20 Jahren noch nicht im Besitz eines Autos mit einem schweren Bücherkoffer an einen Ort fuhr, wo auch immer betont wurde, wir sind Organismus, nur keine Organisation, wir sind Organismus. Tja, da konnte ich vom Bahnhof eben eine halbe Stunde meinen Bücherkoffer schleppen und dachte, ein bisschen Organisation, dass hier jetzt ein Auto steht von einem Bruder in eurem Ort, der ein Auto hat, das wäre doch wunderbar. Brauchte ich nicht eine halbe Stunde den Koffer zu schleppen. Das ist dann wiederum die andere, die praktische Seite. Aber zurück. Einerlei gesinnt, dieselbe Liebe habend, Agape, Gottesliebe. Und dann kommt so ein schönes Wort, das man im Griechischen auf der Zunge zergehen lassen muss, Sympsychos. Sympsychos, die Psyche und das Wörtchen Syn, Sym. Eine Einheit auch im seelischen Bereich, aber auf der Grundlage nicht seelischer Liebe, sondern auf der Grundlage der Gottesliebe. Das klingt ja schon im ersten Kapitel an, in Philipper 1, 27. Ich bin gestern nicht dazu mehr gekommen. Ob ich abwesend bin von euch, höre, dass ihr feststeht in einem Geiste, in dem ihr mit einer Seele mitkämpft, mit dem Glauben des Evangeliums. Und da darf ich meinen lieben Bruder zitieren, der neben mir sitzt. Das hat mir so gefallen, er hat es so plastisch und anschaulich gesagt. Ein Weib ist etwas Wunderbares. Weibisch ist nicht so gut. Ein Kind ist etwas Kostbares. Kindisches Wesen wollen wir uns aber nicht aneignen. Die Seele ist etwas Kostbares, seelisches Wesen aber, das in dem Sinne, dass die Seele alles beherrscht, dahin sollten wir nicht kommen, sondern der Geist soll die Herrschaft haben. Bruder Mössinger hat ein sehr feines Büchlein geschrieben, wir haben es leider gerade nicht auf dem Büchertisch, Heil für die Seele. Heil für die Seele ist gar nicht teuer, 2,95 Mark. Und ich sagte schon öfter in Bibelstunden, tu mal nicht nur was für deine Frisur oder schlanke Linie, sondern tu mal was für 2,95 Mark. Für deine Seele. Heil für die Seele. Und da hat Manfred Mössinger sehr fein gesagt, dass es darum geht, was hat bei uns die Herrschaft? Herrscht die Seele oder herrscht der Geist? Wer ist Herr im Hause innerlich? Seele oder Geist? Wenn die Seele letztlich herrscht, dann liebst du die, die dir liegen, die dir sympathisch sind. Aber man braucht eben mehr in der Gemeinde als Philia, man braucht Agape Gottes. Und das ist die Liebe, die sogar die Feinde zu lieben vermag. Also doch mindestens wohl auch die, die andere Erkenntnisse vertreten. Seele und Geist in einem Zusammenklang. Nichts aus Parteisucht oder eitlem Ruhm. Wir wissen, Parteisucht gab es schon in den Urgemeinden, die man zu Unrecht so glorifiziert, als wäre da alles in herrlicher Eintracht vor sich gegangen. Da gab es doch große Nöte und Schwierigkeiten und Probleme in den Urgemeinden. In Korinth aber auch anderswo. Und in Korinth war die Parteisucht besonders verbreitet. Die einen wollten des Kephas sein oder des Apollos oder des Paulus. Und die Vierten wollten ganz schlau sein und machten eine Christuspartei und dachten, jetzt liegen wir bestimmt richtig. Die einen sagten, ich komme nur, wenn der Paulus des Weges kommt, der Mann der tiefen Erkenntnis. Die anderen sagten, ach, ist doch Unsinn, Paulus kann gar nicht reden, ist klein und hässlich. Apollos ist der Mann mit der glänzenden griechischen Rhetorik. Ich komme nur, wenn Apollos als Reisender des Weges kommt. Nein, nein, sagten andere, Petrus ist der Mann, der Fels, auf den der Herr seine Ekklesia bauen will. Petrus, das ist der Mann. Und die Vierten sagten, ist alles Menschenwerk, Christus. Nichts aus Parteisucht oder eitlem Ruhme tunt, sondern in der Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst, ein jeder nicht auf das Seinige sehend. Aber ein bisschen muss man ja doch auf das Seinige sehen, sonst hat man den Regenschirm liegen lassen oder dies oder jenes muss einem nachgeschickt werden, weil man es vergessen hat mitzunehmen am Schluss der Konferenz oder einer Versammlung. Gott sei Dank fährt Paulus fort, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Also auf das eigene darf man schon auch Acht haben, aber auch auf das der anderen. Dass es nicht nach der Melodie geht, ein jeder sieht auf seinen Weg. Dass es nicht nach der Melodie geht, ja, das steht ja im gleichen Kapitel, Philipper 2, 21, von den Gläubigen. Sie suchen alle das Ihrige, nicht das, was Christi Jesu ist. Er ist aber nach 2. Korinther 5 dazu gestorben, auf dass die da leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Es ist ein Schritt zum Herrn Jesus, ein Schritt zur Vergebung der Sünden, ein Schritt, um im Ansatz keimhaft neues Leben zu empfangen. Das kann sehr schnell gehen, das kann sich in einer Stunde vollziehen. Und wie Bruder Heller so gern gesagt hat, zum Herrn Jesus kannst du überall kommen, du kannst in einem Pferdestall niederknien, wie er das wohl selber in englischer Gefangenschaft erlebt hat. Du kannst in einem Dom dein Leben dem Herrn übergeben, du kannst dich zu Hause bekehren. Und wir waren einmal in einer Zeltmission, in Gießen war das wohl, und unsere älteste Tochter, ich wollte mal am Schluss erfahren, na, wie hat dir's gefallen? Und da sagte sie so ganz trocken, ach, ich bekehre mich mal zu Hause. Und das hat sie einige Jahre später auch getan. Und stellen Sie sich vor, die Eltern waren gerade beim Fernsehen, bei Nachbarsleuten, weil sie keinen eigenen hatten. Das war so um die Zeit des Sechstagekrieges. Und da war viel die Rede, der Herr kommt bald, die Entrückung und die Dinge. Und da sagte sie nachher, und die zweite Tochter auch gleich mit, wir haben uns bekehrt. Da machen ja die Eltern dann manchmal ein dickes Fragezeichen, aber das war echt und hat sich bis heute bewährt. Aber das am Rande. Der Wege sind da sehr verschiedene, wie der Herr das wunderbar führt. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war. Es geht also dem Apostel Paulus nicht nur hier um die Lehre, sondern er will uns hier nun anschaulich die Gesinnung vorführen, auf die es ankommt. Die Welt soll an der Gemeinde Jesu erkennen, dass eine andere Gesinnung möglich ist. Und die Welt kommt niemals zum Aufhorchen, wenn wir genauso sind wie sie. Das ist der große Fehler vieler, die missionarisch tätig sein wollen. Und sie meinen, wir müssen uns anpassen, anpassen, anpassen. Anpassen mit der Musik, anpassen mit unserer Sprache Kanaans. Wir müssen unbedingt moderne Bibelübersetzungen haben und noch viel moderner und noch viel moderner. Und ich bin erschrocken, wenn ich manches lese in diesen modernen Übersetzungen. Es heißt doch einmal, lasst euch versöhnen mit Gott. Wissen Sie, was die modernen Übersetzer daraus machen? Nimm die Freundschaft an, die Gott dir anbietet. Dann haben sie aber inzwischen selber ein schlechtes Gewissen bekommen und haben das in der neuesten Ausgabe der Guten Nachricht wieder korrigiert. Nimm das Friedensangebot an, das ist schon ein bisschen besser. Aber warum bleibt man nicht dabei? Werdet versöhnt mit Gott. Lasst euch versöhnen, da geht es um was anderes als Freundschaft annehmen, als liefe Gott mit seiner Freundschaft hinter uns her. Sondern wir sind verschuldet, wir sind unter dem Zorn und wir dürfen Versöhnung empfangen. Darum geht's. Die Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war. Und das ist die Gesinnung der Demut, das ist die Gesinnung der Liebe, das ist die Gesinnung, die den anderen höher achtet als sich selbst. Wenn man nun von Beruf Straßenfeger ist, bitte, ich sage das ohne jede, die geringste Verachtung, Müllkutscher, Müllabfuhr, dann hat man es vielleicht nicht so schwer, einen anderen höher zu achten. Obwohl die manchmal auch ihre Schwierigkeiten haben. Schwieriger ist es, du bist Professor, Doktor, Doktor, Doktor und sollst dann den Straßenweger höher achten als dich selbst. Aber was macht denn der Herr Jesus in Johannes 13? Was tut denn er da? In Johannes 13 heißt es, dass der Herr sich beim Abendessen erhob und zwar mit einem bestimmten Bewusstsein. Johannes 13, Vers 3. Da steht Jesus auf, wissend, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe.
Fortgang auf Kassette 3.